Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit drei Bestseller-Autoren, nämlich mit Anke Stelling, Georges Simenon und zu Beginn mit Florian Illies, dem neuen Verleger von Rowohlt. Gegründet 1908 in Leipzig und lange Jahre in Rheinbeek bei Hamburg ansässig, ist der Verlag jetzt in die Mitte der Hansestadt umgesiedelt. Holger Heimann hat den neuen Verleger im neuen Verlagsgebäude getroffen.
Das kleine helle Eckzimmer mit den großen Fenstern in der vierten Etage des imposanten Biberhauses im Zentrum von Hamburg, das der neue Rowohlt-Verleger Florian Illies bezogen hat, wirkt bescheiden. Der Schreibtisch und das noch kaum bestückte Bücherregal dahinter füllen einen guten Teil des weiß gestrichenen Raumes. Inmitten der funktionalen, modernen Büroausstattung fällt lediglich ein eleganter Holztisch mit vier eigenwillig gestalteten Stühlen aus dem Rahmen. Illies hat sich die schönen Möbelstücke selbst ausgesucht.
Das sind dänische Möbel aus dem Jahr, in dem das Rheinbeckerhaus gebaut wurde, also aus dem Jahr 1960, weil ich es sehr schätze, wenn man aus dem einen Ort in den anderen was mitnimmt in diesem Falle. Sozusagen ist das Entstehungsjahr 1960 jetzt hier durch die Sitzmöbel präsent, auf denen wir gerade sitzen.
Florian Illies ist seit Anfang des Jahres neuer Rowohlt-Chef. Nur drei Monate später zog der Verlag von Rheinbeek nach Hamburg um. Nicht nur der Geschäftsführer fängt also neu an, in gewisser Weise tun das alle. Kisten müssen ausgepackt und Regale eingeräumt werden. Die Wände in den Büros sind nach wie vor kahl. Rowohlt hat zwei Etagen in dem 1909 erbauten Haus bezogen, in dem vorher das Finanzamt untergebracht war. Hier und da sind noch immer Handwerker unterwegs. Der Verlag hat das beschauliche Rheinbeeker Idyll vor den Toren der Hansestadt gegen die Hamburger Zentrumslage mit Blick auf den Hauptbahnhof eingetauscht. Mehr Veränderung geht nicht. Das sieht auch der Verleger so.
Man schaut hinaus und guckt nicht mehr auf Hasen und Maulwurfvögel und Apfelbäume, sondern auf Züge und Busse und Taxis und Menschen und Demonstrationen, aufs Schauspielhaus, auf Kräne, aufs Leben, auf das Transitorische, auf die Züge, die ein- und ausfahren. Und das wird natürlich Auswirkungen haben. Man kann aber genau gar nicht sagen, in welche Richtung. Also das kann jetzt eben genau sein, dass man versucht, sich dem mehr anzunähern oder sich genau deshalb versucht, von ihm mehr abzuschotten, weil man Bücher für die Ruhe und gegen den Strom der Zeit schaffen will. Es ist auf jeden Fall in einem Punkt sehr, sehr gut und wichtig. Es wird sehr viel selbstverständlicher und einfacher, in den Verlag zu kommen. Wir erleben das jetzt in den letzten vier Wochen.
Nicht nur Autoren und Geschäftspartner des Verlags profitieren vom neuen Standort. Auch für Illies selbst ist die Anreise komfortabler. Denn der Neue bei Rowohlt lebt mit seiner Familie in Berlin. Und zwar da, wo die Generation Golf, die er in seinem gleichnamigen Bestseller beschrieben hat, am liebsten hingezogen ist, im Prenzlauer Berg. Der Verleger hat sich zwar eine Wohnung in Hamburg gesucht, an einen kompletten Umzug in die Hansestadt denkt er jedoch nicht.
Wenn man aus Berlin kommt, sind es 1,5 Stunden. Und da, auch wenn sich viel verändert hat, zum Beruf des Verlegers weiterhin gehört, Manuskripte zu lesen, sind die regelmäßigen Fahrten nach Berlin und zurück wunderbare Zeiten des Lesens. Und ich habe sehr gute Erinnerungen an dieses Zugfahren zwischen Berlin und Hamburg in meiner Zeit. Für die Zeit, vor 10 Jahren, habe ich da mich einmal durch die ganze Literatur des Jahres 1913 gearbeitet.
Entstanden ist daraus sein Buch 1913, Der Sommer des Jahrhunderts, das ebenfalls zu einem Bestseller wurde. Im Vorjahr hat Illies eine Fortsetzung herausgebracht. 1913, was ich unbedingt noch erzählen wollte. Als Autor scheint ihm nahezu alles zu gelingen. Aber hilft ihm diese Erfahrung dabei, erfolgversprechende Bücher zu verlegen?
Das ist das Wunderbare am Büchermachen, dass es dieses Geheimrezept nie gibt und dass es jeden Tag ein anderes gibt und jeden Tag ein neues gibt. Plötzlich sind es Bücher über Ernährung und plötzlich sind es Bücher über Bienen und plötzlich sind es Bücher über Bäume und plötzlich ist es ein Buch über das alte Land und plötzlich ist es ein Krimi und das ist mit keinem Algorithmus der Welt zu finden und es gibt kaum was Tröstlicheres als das.
Der 48 Jahre alte und dabei jugendlich wirkende Mann hat eine bemerkenswert reiche Berufserfahrung. Er war unter anderem Feuilletonchef sowohl der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung als auch der Zeit, zu deren Herausgeberrat er heute gehört. Er gründete die Kunstzeitschrift Monopol und arbeitete zuletzt als Gesellschafter des Berliner Auktionshauses Villa Griesebach. Den Alltag in einem Buchverlag kennt Illies bislang jedoch nicht.
Das ist die herausforderndste Arbeit, die ich getan habe. weil die Komplexität am größten ist, weil die Verantwortung vor den Autorinnen, Autoren, den Mitarbeitern angesichts einer wirklich fundamentalen Veränderung der Branche einfach sehr groß ist, weil die Anzahl der Bücher, die hier erscheint, sehr groß ist. Also ich habe sehr viel Respekt vor dieser Aufgabe, aber das hat mich noch nie davor abgehalten, so eine Herausforderung anzugehen.
Der Neuverleger betrachtet sich selbst als Lernenden. Aber er sieht in der Rolle des Novizen durchaus nicht nur Nachteile. Man kann Warum-Fragen stellen, die in der Routine des Betriebs nicht gestellt werden, sagt er. Erwartungsdruck lässt er sich nicht anmerken. Im Gegenteil, so akkurat er mit Hemd, Krawatte und Sakko gekleidet ist, so leicht und lässig tritt er auf.
Seit ich im Büro bin, sitze ich und schaue auf das Deutsche Schauspielhaus und schaue auf ein Plakat, da steht Probleme, Probleme, Probleme. Das ist das neue Stück von René Polesch und das ist sehr, sehr schön, weil es bei all den kleinen und großen Problemgesprächen, die man naturgemäß in einem Verlegerbüro führt, wahnsinnig hilft, in einem scheinbar festgefahrenen Moment kurz den Blick des Gegenübers auf dieses Plakat zu lenken. Und dann findet man sich meist im gemeinsamen Schmunzeln. Ich finde das sehr tröstlich zu sehen und ich merke, dass ich auch meine Gegenüber mit dem Hinweis auf die Allgegenwärtigkeit von Problemen manchmal von der nicht so großen Schwere ihres Problems überzeugen kann.
Florian Illies sagt nichts zu den Erwartungen, die mit seinem Antritt bei Rowohlt verbunden sind, nachdem seine erfolgreiche Vorgängerin Barbara Laukwitz überraschend entlassen wurde. Lieber als sich zu exponieren, hebt der Neue das Kollektiv hervor.
Die Rolle des Verlegers, so wie ich sie verstehe, ist wirklich mit der aus früheren Zeiten nicht mehr so zu vergleichen, weil es doch jetzt auch geht, von meinem Verständnis her, nicht sehr hierarchisch zu führen, sondern sehr in Gruppen zu denken und sehr mit flachen Hierarchien zu arbeiten und um diese ganze Energie, die hier im Haus ist, die ganze Kompetenz, die hier im Haus ist, auch abzurufen.
Die unschöne Absetzung von Barbara Laukwitz wäre dem Verlag beinahe zum Verhängnis geworden. Die Starautoren des Hauses formulierten einen geharnischten Protestbrief. Illies selbst spricht von einem Sturm. Aber der ist überstanden. Rowohlt befindet sich in keiner Krise, sieht man einmal davon ab, dass es für jeden Verlag schwieriger geworden ist, Leser für seine Bücher zu finden. Florian Illies weiß das natürlich.
Ich bin in einem Moment in diese Branche gewechselt, als gerade die, auch jetzt amtlich, die Zahlen sind, wie viele Millionen Leser einfach in Deutschland verschwunden sind, um wie viele Hunderttausende von Exemplaren der Buchverkauf in Deutschland zurückgegangen ist. Deswegen geht es, glaube ich, einfach darum, mit großer Lust vorzuleben, wie beglückend es ist zu lesen. Ich kann alle meine Arbeit immer dann gut machen, wenn ich einen großen missionarischen Drang habe, den habe ich.
Rowohlt, 1908 in Leipzig gegründet, ist einer der renommiertesten deutschen Verlage. Das Spektrum reicht von Autoren wie Ernest Hemingway, Jonathan Franzen, Daniel Kehlmann und Martin Walser bis hin zu Rosamunde Pilcher, Jojo Moyes und Eckhard von Hirschhausen. 400 Titel werden pro Jahr publiziert. Der Umsatz beträgt fast 70 Millionen Euro. Im Frühjahr ist ein 1300 Seiten dicker Roman eines gänzlich unbekannten Norwegers erschienen. Illies freut das. Johan Harstad war der erste Schriftsteller, den der Verleger getroffen hat. Er verspricht, wir werden diesen Autor groß machen. Programmatische Aussagen hingegen unterlässt er.
Ich bin nie jemand gewesen, dem es darum ging, große Visionen zu verkünden, sondern ich versuche mich immer nicht in der Theorie, sondern in der Praxis zu verwirklichen und einfach durch einzelne Projekte oder durch die Ausweitung, die Veränderung des Spektrums zu zeigen, wo ich glaube, wo Bücher lauern könnten, die die Menschen interessieren, die die Menschen begeistern. Darum geht es, das ist unsere große, große Aufgabe, die Menschen mit Büchern zu begeistern, die sie dazu bringen, Zeit sich zu schenken und dem Buch zu schenken und zu spüren, wie viel wohler man sich fühlt nach der Lektüre, als wenn man die gleiche Zeit in sein Handy geschaut hat. Und dafür müssen wir uns alle unglaublich anstrengen.
Seine Energie will Florian Illies aber weiterhin auch in eigene Bücher stecken. Für ihn geht es nicht anders, sagt er, und wirkt dabei kaum so, als ließe ihm der neue Job keinerlei Raum für seine eigenen publizistischen Neigungen.
Ich habe es glücklicherweise immer hinbekommen, trotzdem Bücher zu schreiben, weil es einfach dann mich so besetzt hat und weil es einfach dann so sein musste. Und es ist auch so, dass es nicht zu verhindern sein wird, dass es wieder ein Buch von mir geben wird.
Vor 2 Jahren hat er mit seinem Hausverlag S. Fischer einen Kontrakt über eine Caspar David Friedrich Biografie abgeschlossen. Den Vertrag will Florian Illies auf jeden Fall erfüllen. Es könnte nur etwas länger dauern als ursprünglich geplant.
Holger Heimann über seinen Besuch beim neuen Rowohlt-Verleger Florian Illies. Wir kommen zu einem weiteren Bestseller-Autor, wir kommen zu Georges Simenon. 75 Romane und 28 Erzählungen mit Kommissar Jules Maigret in der Hauptrolle hat Simenon verfasst. Im Camper Verlag, der seit 2018 die Rechte am Werk Simenons besitzt, ist nun ein Maigret-Krimi erschienen, der bislang nicht ins Deutsche übersetzt wurde. Er wirft ein neues Licht auf die Anfänge Simenons als Krimi-Autor und kratzt dieser Roman am Entstehungsmythos des weltweit bekannten Kommissars. Kirsten Reimers hat das Buch gelesen.
Der Legende nach erblickte Jules Maigret, der pfeiferauchende Kommissar von Georges Simenon, im Herbst 1929 im niederländischen Delfzijl das Licht der Welt. Simenon, der damals mit seinem Boot Ostrogo durch die Kanäle und Flüsse Belgiens und Hollands schipperte, musste in der kleinen Gemeinde in der Provinz Groningen eine längere Pause einlegen, weil sein Einmaster leckgeschlagen war. In einem Café, so schreibt Simenon im Jahr 1967 im Essay »Wie Maigret zur Welt kam«, hätte er die Idee für die Figur gehabt.
Trank ich damals 1, 2 oder sogar 3 Gläschen Geneva mit einem Schuss Bitter versehen? Jedenfalls sah ich nach einer Stunde in etwas schläfrigem Zustand die Konturen eines massigen, reglosen Herrn vor mir entstehen, der, wie mir schien, einen annehmbaren Kommissar abgeben würde. Den Rest des Tages fügte ich der Figur noch ein paar Attribute hinzu. Eine Pfeife, eine Melone, einen dicken Mantel mit Samtkragen. Und weil es in meinem verlassenen Kahn so klamm war, verpasste ich ihm für sein Büro noch einen alten Gusseisenofen. Am Ende des nächsten Vormittages hatte ich das erste Kapitel von »Maigret und Pietre der Lette« geschrieben und 4 oder 5 Tage später war der ganze Roman fertig.
In Delfzijl gibt es zur Würdigung dieses Anlasses eine Statue von Maigret, 1966 von Simenon persönlich eingeweiht, unter anderem in Anwesenheit von verschiedenen Maigret-Darstellern, unter diesen auch Heinz Rühmann. Denn Simenons Romane mit dem brummigen Ermittler gehören nicht nur zu den weltweit meistgelesenen Krimis, sondern wurden auch in großer Zahl verfilmt. Zudem hatte der damalige Bürgermeister von Delfzijl Maigret eine offizielle Geburtsurkunde ausgestellt. Vater Georges Simenon, Mutter unbekannt. Eine charmante Geschichte. Doch wie es mit Legenden nun einmal so ist, sie 1:1 für die Wahrheit zu nehmen, ist heikel. Simenon selbst hatte, zumindest vor 1966, unterschiedliche Geburtsorte seiner berühmten Figur benannt. 1942 schrieb er in einem Zeitungsartikel, die Idee zu Maigret sei ihm am Ufer der Rhone gekommen. 1932 sagte er gar, die Figur sei ihm in Norwegen eingefallen. Was stimmt denn nun? Es ist bekannt, dass die Geburt des beleibten Kommissars deutlich langwieriger war. Ab Ende der 20er Jahre experimentierte Simenon mit über 15 verschiedenen Detektiv- und Ermittlerfiguren. Simenon, der Schnell- und Vielschreiber, der bis dahin vor allem galante Geschichten und Groschenromane verfasst hatte, setzte sich von Beginn seiner Schriftstellerlaufbahn an das Ziel, eines Tages ernsthafte Literatur zu verfassen. Vom Groschen zum Kriminalroman zu wechseln, schien ihm ein sinnvoller Schritt, verstand Simenon Krimis doch als halbliterarisch. Krimis wären also ein Fortschritt in seiner schriftstellerischen Entwicklung. Und zudem versprach der Wechsel in das neue Genre, das Ende der 20er Jahre immer beliebter wurde, auch eine finanzielle Sicherheit. Zwischen 1928 und 1931 kristallisieren sich nach und nach 2 Ermittlertypen im Werk Simenons heraus. Da ist zum einen der junge, sympathische Detektiv, der auch einen gewissen erotischen Erfolg bei Frauen hat. Zum anderen gibt es einen etwas behäbigen, schwergewichtigen Typ, dessen Herz für die einfachen Leute schlägt, der eher volkstümlich auftritt und darum oftmals unterschätzt wird. Er wird der Prototyp für Maigret. Namentlich tritt Maigret vor 1931 in 4 Groschenromanen auf. Sie gelten als sogenannte Proto-Maigrets. Die ersten 3 sind eher Schmonzetten. Ein Kommissar Maigret spielt in ihnen nur Nebenrollen. Der 4. Proto-Maigret hingegen ist der erste echte Krimi Georges Simenons. Er heißt im Original La Maison de l'Inquiétude und liegt nun erstmals in einer deutschen Übersetzung vor. Und zwar unter dem Titel Maigret im Haus der Unruhe. Kommissar Jules Maigret steht hier von Anfang an im Mittelpunkt.
In jener Nacht war er praktisch allein am Quai des Orfèvres. Auf der Wache schlummerte ein Mann. Ein Inspektor, der bis spät gearbeitet hatte, war eben weggegangen. Es war die Nacht vom Samstag, dem 8. November, auf den Sonntag. Draußen herrschte so dicker Nebel, dass man keinen Meter weit sah. Der Kommissar trug, wie gewohnt, weder ein Jackett noch einen Kragen. Auf dem Tisch standen leere Biergläser. Um 2 Uhr früh war Maigret noch mit dem Bericht über eine Untersuchung beschäftigt, die er in der vorausgegangenen Woche geleitet und die zur Verhaftung einiger Rauschgifthändler geführt hatte. Plötzlich öffnete der Mann vom Wachdienst die Tür und schob eine junge Frau herein. Maigret schloss die Tür und musterte die Frau. Sofort fielen ihm die feinen Seidenstrümpfe und das schwarze Kostüm auf, das zwar vorzüglich geschnitten, aber für eine solche Nacht aus gar zu leichtem Stoff war. Die Unbekannte trug keine Handschuhe. Ihre Hände waren blau vor Kälte, ihre Lippen gespannt, was ebenfalls an der Temperatur liegen konnte. »Also«, stieß sie mit Mühe hervor, »ich habe soeben einen Mann umgebracht.«
Es ist schon vieles da, was man aus den späteren Maigret-Romanen kennt. Das Büro am Ende des Ganges, der Kanonenofen, die Pfeife, der Mantel mit dem Samtkragen. Auch Inspektor Torrance und Richter Camillot gibt es bereits. Sogar Maigrets Ermittlungsmethode. Schon in diesem frühen Kriminalroman geht es dem Kommissar in erster Linie darum, sich einzufühlen in die Welt des Opfers und in die des Täters. Allerdings ist der Krimi stilistisch noch deutlich rauer als die späteren Romane. Gegen Ende wird es gar ein bisschen wüst. Und es gibt 1-2 kleinere Ungereimtheiten im Plot. La Maison de l'Inquiétude erschien zunächst zwischen März und April 1930 als Fortsetzungsroman in einer Tageszeitung und erst im Jahr 1932 als Buch, publiziert allerdings unter dem Pseudonym Georges Sim. Da war der erste echte Maigret bereits erschienen. Maigret und Pietre Delette wurde 1931 veröffentlicht. Muss die Legende nun umgeschrieben werden? Zum Glück nicht, wie Verleger Daniel Kamper im Nachwort darlegt. 1937 erzählte Simenon in der Zeitschrift Confession zum ersten Mal die Geschichte, wie er in Delfziel gestrandet war. Während er darauf wartete, dass sein Boot repariert würde, hätte er einen Roman fertiggestellt und nach Paris geschickt. Als dann sein Schiff endlich wieder einsatzbereit war, sei er nach Wilhelmshaven gefahren und hätte dort am ersten Maigret gearbeitet, bis ihn die deutsche Spionageabwehr vertrieben hätte. Also ist Wilhelmshaven der Geburtsort Maigrets? Nicht so ganz. Der Maigret-Experte Francis Lacassin kommt nach Prüfung neu zugänglicher Quellen zu dem Schluss, dass es sich bei dem Roman, den Simenon in Delfziel beendet hat, um Maigret im Haus der Unruhe handelte, während jener Roman, den Simenon in Wilhelmshaven begann, Maigret und Pietre Delette war. Die Legende muss also nicht neu geschrieben werden und auch die Zählung der Maigret-Romane muss nicht geändert werden. Simenon hat La Maison de l'Inquiétude nicht nur unter Pseudonym herausgebracht, er hat auch das zentrale Motiv des Romans erneut in Maigret und Pietre Delette aufgenommen und verfeinert. Maigret im Haus der Unruhe ist also eine aufschlussreiche Vorstudie, der definitive Proto-Maigret und, wie der Verlag ihn auf dem Frontispiz der 2. Seite des Buches so charmant nennt, der 0. Fall Maigrets.
Kirsten Reimers über Georges Simenon Maigret im Haus der Unruhe aus dem Französischen von Thomas Bodmer, Kamper Verlag Zürich, 219 Seiten, 16,90 €. Und das Hörbuch in ungekürzter Fassung wird gelesen von Walter Kreie, der Audioverlag Berlin, 4 Stunden und 26 Minuten. Und wir kommen zu Bestseller-Autorin Nummer 3. Wir kommen kurz zu Anke Stelling. Wie heute bekannt wurde, erhält die 47-Jährige nach dem Preis der Leipziger Buchmesse nun auch den Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Homburg. Die Jury begründet die Vergabe unter anderem mit den Worten: Anke Stellings Prosa analysiert auf hochsensible Weise die Mittelstandsgesellschaft der Gegenwart. Ihre jüngsten Romane, Bodentiefe Fenster, Fürsorge und Schäfchen im Trockenen, bilden zusammengenommen eine Trilogie moderner Gemeinschaft. Das freut die Buchredaktion des Deutschlandfunks ganz besonders, weil Anke Stelling heute ab 20.30 Uhr in der Lesezeit ihren aktuellen Bestseller vorstellen wird. Und nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell und Katastrophenmanagement. Die Moderation hat dann Lennart Pyritz und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Dries.